In einem ersten Abschnitt hatte ich von einem Problem gesprochen in Bezug auf unser Thema, die Verantwortung des Christen der Schöpfung gegenüber. In einem zweiten Abschnitt habe ich begonnen, den Zusammenhang unseres Themas zu besprechen, zuerst in Verbindung mit der Schöpfungsgeschichte. Und hier möchte ich einiges wiederholen in Stichworten. Erstens, am Anfang ist alles gut, alles vollkommen, nach der Aussage Gottes selbst. Zweitens, die Schöpfung ist aufgeteilt in Materie und Geist, und der Mensch ist das einzige Wesen, das nun in beiden Welten lebt. Zum Dritten, es hat eine Herrschaftsstruktur. Gott ist Herr von allem. Der Mensch hat Verwaltungsaufgaben, und zwar hat er zu herrschen nach den Zielen Gottes. Viertens, durch den Fall in die Sünde tritt eine Änderung in die Herrschaftsstruktur ein. Der Mensch und ein Teil der Geister lehnen sich gegen ihn auf, und der Mensch ist hinfort in seiner Loyalität gespalten. Fünftens, es gibt eine anschließende Bestimmung von Gott über die Schöpfung. Er verfügt jetzt, dass die Umwelt des Menschen nicht mehr vollkommen ist, und nun geht ein zweifacher Riss durch die ganze Schöpfung, einmal von der Sünde des Menschen her und dann zum Zweiten eben von dieser Verfügung Gottes, das Gesetz des Zerfalls ist jetzt in der Schöpfung. Und dieses müssen wir berücksichtigen in unserem Umgang mit unserer Umwelt. Drei Beispiele von dieser Verfügung Gottes. Es gibt Arbeitsvermehrung, Dornen zum Beispiel, es gibt Energieverlust, ein Zeichen von Schweiß, und es gibt Schmerz, nicht nur bei der Frau, sondern im ganzen Leben. Das ist sind nur Beispiele, die uns dort gegeben werden. Aber wir müssen eines berücksichtigen, durch sein Wort herrscht Gott über die Geschichte der Schöpfung. Das heißt, wir wissen von der Naturwissenschaft, dass Schöpfung dauernd in der Veränderung, in der Bewegung begriffen ist. Das heißt, sie geschieht, sie hat Geschichte, sie verläuft in Raum und Zeit. Über diese Geschichte herrscht Gott. Wir haben jetzt die zwei Grundgesetze, das Aufbauende und das Abbauende, beziehungsweise das Abbauende Gesetz. Das zweite kann man auch nennen, das Gesetz des Zerfalls. Aber die Bibel lehrt uns, in Hebräer 1 zum Beispiel, Jesus Christus hält alle Dinge durch sein Wort. Oder in Kolosser 1 heißt es, alles besteht in ihm, hat seinen Bestand in ihm, wörtlich seine Konsistenz, es bleibt zusammen, und die Art und Weise, wie es zusammenhängt, das bestimmt Jesus Christus. Dann noch eine Stelle in 2. Petrus 3 heißt es ebenfalls, dass Gott die Welt durch sein Wort bewahrt, auf ein künftiges Gericht hin. Das heißt, die Welt, die wir kennen, wird zergehen, sagt Petrus. Aber bis dahin ist es Gott und nicht der Mensch, der über die Geschichte, die Veränderung, die Bewegung in der Natur und in der ganzen Geschichte verfügt. Das heißt also, Geschichte dieser Welt ist nicht in der Hand des Menschen, nicht er wird sie zerstören, sondern Gott verfügt darüber. Und wenn etwas geschieht, dann in dem Maße, wie Gott es gerade gefällt. Das eine Mal tritt das Gesetz des Zerfalls stärker in den Vordergrund, wie wenn zum Beispiel eine ungeheure Flut durch Hamburg läuft. Das ist dann Zerstörung oder Lawinen hier in der Schweiz, wie in diesem Jahr. Das andere Mal fehlt uns das, und wir sind dankbar und wir freuen uns des guten Wetters und es geht alles gut. Dann müssen wir auch dankbar sein, sagt Paulus, dass jetzt Gott Regen und Sonnenschein geschenkt hat. Da ist jetzt das Aufbauende mir vor Augen. Aber alles bestimmt Gott nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Willen, auch zu pädagogischen Zwecken in Bezug auf die Geschichte der Menschen. Er bestimmt gerade, wie es aussehen soll in unserer Umwelt. Ein weiteres Gebiet im Rahmen des Zusammenhanges wäre die Heilsgeschichte. Das heißt, die Geschichte der Rettung Gottes. Hier will ich aber nur einiges andeuten. Wir haben nach dem Sündenfall eine lange Geschichte von einigen Tausenden von Jahren, bis der Messias, der verheißene Rettung, kommt. Zwischen also 1. Mose 3 und Matthäus 2, das heißt Geburt Jesu Christi, zwischen diesen zwei Daten haben wir eine sehr lange Geschichte der Menschheit und besonders der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Nach 1. Mose 12, dann speziell mit dem Hause Abrahams, mit der Familie Abrahams, daraus entsteht dann eine ganze Nation namens Israel, die wir noch heute unter uns haben. Diese Heilsgeschichte ist von einigen besonderen Faktoren bestimmt. Zuerstens Verheißung. Gott beginnt schon im Garten Eden mit einer Verheißung eines kommenden Retters, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dies wird für den Menschen Heil bedeuten. Diese Verheißung läuft wie eine Wurzel unter der Schicht, unter der Oberfläche dessen, was der Mensch sieht. Und die Wurzel vermehrt sich. In Jesaja 53 heißt es dann, dass der Messias, als er hervorkam, kam er hervor wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Der verheißene, lang verheißene Messias kommt jetzt hoch. Und jetzt ist er zu sehen, jetzt ist er da. Diese Verheißungen schlossen ein den Ort, wo er geboren sein sollte, aus welcher Familie er geboren werden sollte, was er tun sollte, wie er sterben sollte und so weiter. Sogar seine Auferstehung wird vorausgesagt, und zwar auch in Jesaja 53, das zur Hauptsache über seinen Tod berichtet. Wir haben also Heil verheißen. Dieses Heil, das verheißen wird, bezieht sich einmal auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Zum Zweiten aber bezieht sich dieses verheißene Heil auch auf die Umwelt des Menschen. Rettung, das Gott plant durch seinen Sohn Jesus Christus, bezieht sich nicht nur auf den Menschen und seine Beziehung zu Gott, sondern auf alles, was Gott geschaffen hat, aber in erster Linie auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Das Heil soll kommen, heißt es im Alten Testament, durch einen Heiland, durch einen Retter und zweitens durch einen Geist, den wiederum dieser Retter, dieser Messias, wie er dort genannt wird, nämlich, das ist vom Hebräischen her, bedeutet Gesalbter. Wir haben drei Wörter, die bedeuten dasselbe, vom Hebräischen her Messias, das heißt der Gesalbte, vom Griechischen her Christos, auch Gesalbter, und dann das deutsche Wort Gesalbter. Normalerweise aber gebrauchen wir die Fremdwörter, um hier einen Namen zu bekommen. Jesus Christus ist der gesalbte Retter und er schickt dann den lebenspendenden Geist. Und wenn nun dieser Geist kommt, nachdem der Retter erschienen ist und er die Sünden der ganzen Welt, der ganzen Menschheit auf seine Schultern genommen hat und stellvertretend für uns gestorben ist, nachdem er wieder zum Leben gekommen ist, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, dann schickt er den Heiligen Geist. Davon wird in Apostelgeschichte 2 berichtet. Dann läuft eine neue Geschichte an, eine Geschichte des Lebens, wo Menschen zum Leben kommen. Das war vorhin nicht der Fall. Man lebte unter dem Gesetz und dieses Gesetz war also die Schranke. Es waren die Schranken, innerhalb welchen der Mensch zu leben hatte. Er hatte also von außen her Orientierung. Jetzt aber verändert sich die Beziehung, die Struktur der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Jetzt schreibt Gott das Gesetz in sein Inneres hinein. Das war nicht zuvor. Vor Pfingsten haben wir Gesetz von außen, auch bei Petrus und Johannes, den Jüngern Jesu. Der Heilige Geist ist zwar unter ihnen und bei ihnen, weil er bei Jesus ist und in Jesus ist, aber sie leben immer noch unter dem alten Regime. Wiedergeburt, das Kommen zum neuen Leben, das Schreiben des Gesetzes Gottes in unser inneres Wesen, das ist etwas Neues, das erst mit Pfingsten antritt. Wir nehmen das heute für selbstverständlich. Wenn wir zum Glauben kommen, wir haben Sündenvergebung, unser Gewissen ist gereinigt und so weiter. Wir haben neuen Antrieb, einen neuen Liebesantrieb, einen neuen Gesetz, ein neues Heiligkeitsbewusstsein und so weiter. Das sind Zeichen einer Wiedergeburt, eines Christgewordenseins. Wir nehmen das heute für selbstverständlich. Aber das ist die höhere Etappe des Heilszustandes, nachdem der Messias gekommen ist, der dieses eigentlich herbeigeführt hat. Wir haben also einen Teil der Rettung jetzt. Der Himmel ist auf die Erde gekommen in Form dieser Rettung. Zunächst in Form des Sohnes Gottes, dann in Form des Heiligen Geistes und jetzt in Form des Heiles, das wir erleben dürfen. Aber es hat sich noch nicht alles verändert. Paulus sagt in Römer 8, im Inneren sind wir Söhne Gottes. Da sind wir geheilt, da ist neues Leben. Da ist, was er nennt mit einem griechischen Wort, Sohnschaft. Aber dieses griechische Wort Sohnschaft bedeutet nicht Adoption, was oft missverstanden wird. Sohnschaft oder Sohnesstellung ist die Stellung. Und Paulus greift hier einen Begriff aus der Juristik, aus der damaligen Zeit. Ein Sohn, der eigene Sohn, das eigene Kind, Entschuldigung, wird mit einer besonderen Zeremonie, Reifezeremonie, Sohn. Sohn und Kind sind also zweierlei. Das heißt, das Kind wird zum Sohn. Zu diesen Zwecken kann ein fremdes Kind adoptiert werden, aber Adoption ist die Voraussetzung für die Sohnesstellung. Adoption ist nur ein Mittel, damit man ein Kind bekommt. Nachdem aber, wenn man ein Kind bekommen hat, entweder durch Geburt oder durch Adoption, dann kommt das, wovon Paulus spricht, nämlich Sohnesstellung. Das heißt, die Einführung eines Unmündigen in die reife Stellung vor dem Gesetz und vor dem Vater und so weiter. Und jetzt ist vor dem Gesetz der Sohn ein Bruder des Vaters. Er ist ebenbürtig, darf die Toga tragen und so weiter. Dieses gebraucht Paulus als ein Bild für das, was wir werden, wenn wir zu Christen werden. Aber bei uns fällt es zusammen. Mit dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden, Römer 8, werden wir auch Söhne Gottes. Das heißt, wir haben die Stellung der Freiheit mit dem Moment, wo wir neues Leben bekommen. Vor dem haben wir auch noch auf dieser Erde gelebt. Als Menschen, wir waren schon da, Kinder unserer natürlichen, biologischen Eltern und so weiter. Äußerlich unter dem Gesetz in einem gewissen Sinne. Auch wenn wir Heiden sind, sagt Paulus und den Galatern, sind wir gewissermaßen unter einem Gesetz. Aber wenn wir zu Christus kommen im Innern, uns für ihn entscheiden und ihm nachfolgen und Christus Einzug hält in unser Leben, dann verändert sich etwas von innen her und wir werden neu geboren. Mit der Wiedergeburt kommt dann gleichzeitig diese Freiheitsstellung. Das Gesetz wird in unser Herz geschrieben. Wir innerlich werden dann Kinder des Himmels, Kinder des Himmelreiches. Aber unsere Umwelt und die nächste Umwelt ist unser Körper. Ja? Das ist die erste Umwelt unseres Geistes. Angefangen mit Körper und dann unsere Familienmitglieder, das, was wir betasten und berühren, hören, was wir durch unsere fünf Sinne erfahren. Unsere Umwelt ist nicht verändert, ist nicht wiedergeboren. Unser Körper ist nicht wiedergeboren und wird nicht wiedergeboren werden, bis Jesus kommt. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit unserer Umwelt umgehen. Das Heil hat also gleichsam, wenn wir es grob sagen wollen, nur die Hälfte ihres Ziels erreicht. Die andere Hälfte wird abgewartet. Wenn Jesus kommt, dann hört das Seufzen auf. Dann ist keine Sünde mehr, weder in uns noch um uns her. Dann sind wir erlöst. Zusammengefasst, für einen Christen, der heute Christ ist, bedeutet Erlösung oder Rettung etwas, das in drei Zeitformen geschieht. Ich kann heute sagen, ich wurde gerettet, Ich werde gerettet. Ich werde gerettet werden. Das widerspricht sich nicht, variiert nur in Frage des Aspektes. Das heißt, ich wurde gerettet, wann? An dem Tage, und es ist immer ein Tag, ob es eine Entwicklung ist oder nicht. Jede Bekehrung ist immer an einem bestimmten Tag. Man kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das Werk, das Gott in uns tut, geschieht irgendwann. Es kann lange dauern, bis wir zu der Türschwelle kommen. Aber Christ wird man immer in einem Moment. Den Moment haben Sie vielleicht vergessen, gar nicht gemerkt. Aber es ist immer ein Moment. Also in diesem Moment wird man frei oder gerettet von der Strafe der Sünde. Das ist hinter mir. Wenn ich heute sterbe, komme ich nicht in die Hölle. Ich komme nicht ins Gericht Gottes, weil ich vom Tode zum Leben bereits hindurchgedrungen bin. Ich bin frei von der Strafe, die Gott über Sünder verfügt. Jetzt werde ich gerettet von, wovon? Von der Kraft der Sünde. Das ist das Heiligungsleben, das Christenleben. Ich darf jetzt erleben, dass Gottes Kraft in einem seiner Kinder wirkt. Aber das ist ein Prozess. Das ist, geht stufenweise, kann eine gewisse Reife erfahren im Verlauf eines Lebens, so dass man selbstständig auf den Beinen stehen kann und laufen und wirken kann. Man muss nicht immer mit dem Löffel gefüttert werden. Man ist nicht immer abhängig von anderen Christen für alles, ja. So wie ein kleines Kind sich selbst anziehen kann, so müssen wir und essen kann, so müssen wir zu dem Punkt kommen als Christen, wo wir uns selbst versorgen können. Aber das ist alles relativ. Wir brauchen einander. In einem gewissen Sinne bleiben wir Kinder und sind gegenseitig abhängig und brauchen die Gemeinde Jesu. Das bleibt. Gemeinschaft, gegenseitige Hilfe und Hilfestellung bleibt. Wir wachsen also im Glauben und in der Erkenntnis Jesu Christi. Wenn Jesus Christus kommt, dann verändert sich etwas auch bei uns, wenn wir noch im Leben sind, auch bei denen, die gestorben sind, sagt Paulus. Wenn sie auferstehen werden, dann ist dieser Leib, den sie haben, sündlos, vollkommen. Und wenn wir, die wir noch leben, dann, wenn Jesus Christus kommt, dann werden auch wir verwandelt. Dann werden wir einen Körper bekommen, der ohne Sünde ist. Und wir werden auch aus der sündigen Welt herausgerückt oder genauer herausgerafft werden, gerettet von dieser bösen Welt, die dann ins Gericht gehen muss. Wir werden also dann gerettet werden von der Gegenwart der Sünde. Diese Rettung steht noch bevor. Inzwischen leben wir in einem Zwiespalt. Wir sind gerettet, wir genießen schon den Himmel, leben aber in einem Körper und in einer Umwelt, die noch nicht gerettet ist, das heißt erfasst worden ist mit der Rettung, die Jesus Christus eigentlich am Kreuz auf Golgatha bereits herbeigeführt hat, aber noch nicht in Anwendung gekommen ist. Ja? Noch nicht in Anwendung gekommen ist. Hier muss man einen Unterschied machen. Es gibt manche Christen, die sagen, ja, Jesus Christus ist aber doch für diese Dinge gestorben. Es heißt doch, er hat alle Krankheit auf sich genommen. Ja, das stimmt. Als Jesus Christus kommt, hat er alles auf sich genommen. Die Sünde und die Folgen der Sünde. Aber daraus folgt noch nicht, dass alles, was Christus dort getan hat, zur gleichen Zeit ausgeliefert oder ausgehändigt wird, dispensiert wird. Über die Dispensation, das heißt, das Anwenden dessen, was Christus herbeigeführt hat. Darüber verfügt auch der Herr und das wird aufgeteilt, zuerst im geistlichen Raum und später im materiellen Raum. Wenn ein Christ also in der Welt einen Einfluss ausüben will, dann muss er vorsichtig sein. Er wird nie letztlich diesen negativen Faktor, der nach dem Sündenfall in die Welt gekommen ist, entfernen können. Er wird nie die Welt so reparieren können, weil er Christ ist, dass es nicht mehr vorhanden ist. Es wird auch vieles unter seinen Fingern zerrinnen und zerbrechen. Aber er setzt Zeichen des Heils, sagt Paulus. Wir setzen Zeichen einer zukünftigen Veränderung. Es ist Kraft da in unserem Wirken. Und Menschen, die nicht Christen sind, sollten etwas von dieser Dynamik der künftigen Welt an uns schon irgendwie konstatieren. Und dann Hoffnung gewinnen und fragen Und dann sagt Petrus, sollen wir bereit sein zu antworten und Grund angeben können für die Hoffnung, die wir hegen, die wir in uns haben. Die Anwendung des Heils kommt also zunächst im Raum des Geistes, das Leid aber bleibt, Satan ist noch da und die Sünde ist noch da. Der Auftrag, den wir der Welt gegenüber haben, von dem wir sprechen, ist so dann, wenn wir von Zusammenhang weitersprechen wollen, nur ein Teil von einem größeren Auftrag. Und hier komme ich zurück auf das, was ich voriges Jahr sagte in meinem letzten Vortrag. Ich sprach über den Hauptauftrag des Christen und der lässt sich zusammenfassen in einigen kurzen Sätzen. Der Auftrag der Gemeinde bzw. des einzelnen Christen kann zusammengefasst werden in drei kurzen Sätzen. Einmal, mein Leben soll Gott Freude machen. Deshalb sitzen Sie da. Deshalb leben Sie. Mein Leben, ich, Sie, mein Leben, unser Leben soll Gott Freude bereiten. Dazu hat er uns geboren werden lassen. Zweitens, mein Leben soll Gott Ehre bereiten. Soll ihm nicht nur Freude bereiten, sondern soll seine Ehre vermehren. Drittens, ich soll nicht für mich selbst leben, noch für irgendetwas anderes, denn Gott. Diese drei sind drei verschiedene drei Arten von Formulierung desselben Gedankens, nämlich, dass wir ganz für Gott da sind. Das ist das Ziel unseres Lebens. Aber dieses geschieht jetzt in verschiedenen Formen. Der eine tut es so, der andere tut es so. Aber alle Christen dienen diesem einen Ziel, ja, diesem einen Auftrag. Der Auftrag könnte mit einer Reihe von Eigenschaften charakterisiert werden fernerhin. Zum Beispiel, über das, was wir Christen zu tun haben und tun, zu Gottes Ehre, könnten wir sagen, man dient immer Gott. Dabei aber oft auch Menschen. Das müssen wir immer wieder berücksichtigen. Ferner, der Dienst geschieht überall mit Wort und mit Tat. Der eine, sagt Petrus, tut es mehr mit Wort als mit Tat, der andere mehr mit Tat als mit Wort. Das sollten wir stehen lassen. In der Gemeinde Jesu sprechen einige mehr als andere. Jeder aber soll zur Ehre und zur Freude Gottes da sein und nicht zu seiner eigenen Freude. Ich soll nicht zu meiner eigenen Freude hier sprechen, sondern zur Freude Gottes und zu ihrem Aufbau. Und wenn es zu ihrem Aufbau ist, dann ist es zur Freude Gottes. Denn das hat er bestimmt, dass es zum Aufbau dienen soll. Man dient wiederum auf zweierlei Art und Weise, nämlich in Liebe und in Heiligkeit. Der Charakter Gottes hat diese zwei Pole, die widersprüchlich zu sein scheinen. Gott ist liebevoll, weich, vermittelnd, verbindend. Er sucht die Verbindung mit seinem Geschöpf Mensch, aber auch innerhalb der Trinität. Gott ist aber auf der anderen Seite distanzierend, differenzierend. Er ist nicht die Schöpfung, er ist zu unterscheiden von der Schöpfung. Und ganz besonders von der Sünde nimmt er dann totalen Abstand. Ja? Darin zeigt sich seine Heiligkeit. Seine abstandnehmende Seite. Diese zwei Seiten scheinen sich zu widersprechen. Der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen, sollte auch liebevoll sein und heilig sein. Das ging natürlich unter im Sündenfall. Genau das aber soll wieder hervorkommen und sichtbar werden bei einem Menschen, bei dem der Sündenfall rückgängig gemacht wird, ja? Bei dem, der wieder Ja sagt, wo Gott Ja sagt und Nein sagt, wo Gott Nein sagt. Der wieder in Einklang, in Harmonie mit Gott kommt. Bei ihm soll jetzt durch die Neugeburt, durch das neue Leben, das in ihm gekeimt hat, bei ihm soll sich dieses jetzt zeigen in diesen zwei Eigenschaften. Ganz besonders soll ein Christ ein liebender Mensch sein. Er soll vermittelnd sein, verbindend wirken. Aber auf der anderen Seite muss er auch Heiligkeit kennen, Gerechtigkeit, Maßstäbe. Das, was im Alten Testament im Gesetz zum Ausdruck kommt. Er lebt nicht unter dem Gesetz, aber das heißt nicht, dass er gesetzlos lebt. Ja? denn das Gesetz ist jetzt in ihm. Es ist in sein Herz hineingeschrieben, von innen her, vom Heiligen Geist gelehrt, von seinem neuen Wesen her gelehrt, weiß er, dass es Heiligkeit gibt. Und nun wird er intern gesteuert, sowohl als extern von der Schrift her und vom Heiligen Geist, von Gott, ohne dass wir es oft merken. Er wird jetzt gesteuert und er soll Liebe und Heiligkeit offenbaren. Und was immer er tut, ob er als Lehrer wirkt oder als Schlosser oder als Geschäftsmann, es soll von diesen zwei Eigenschaften seines Christseins gekennzeichnet sein, Liebe und Heiligkeit. Wenn wir dienen, ist es nie alleine. Gott wirkt in uns. Das müssen wir auch nicht vergessen. Es ist eine gewisse Zusammenarbeit, sagt Paulus. Wir sind Mitarbeiter zusammen mit Gott. Wir wirken, wir dienen, aber nie alleine. Es ist immer so, dass Gott in uns und durch uns tätig ist. Und das macht Mut, das gibt Hoffnung, wenn Sie etwas planen, Herr Roman, auf dem Reißbrett. Dann ist Gott da und hilft da. Oder heute Nachmittag erzählte mir jemand, sogar ein General kann sagen, also jetzt bist du dran, Herr. Es kommt, wir machen oft Dinge schief, wir tun es verkehrt, das wissen wir auch. Aber Paulus sagt, auch dann kommt es bei Gott eigentlich auf die Motivation an. Weshalb tun wir es? Und dann mag einiges schief sein und gehen und sogar verkehrt sein. Aber wenigstens die Motivation wird uns gut angeschrieben. Ja? Das liebt Gott. Darüber hat er schon Freude. Er hat mehr Freude, wenn es auch richtig getan wird. Aber er hat schon Freude an der Liebe und an dem guten Willen, wenn wir es für ihn tun wollen. Also er wirkt auch in uns und durch uns. Es hat dann zwei Arten von Aufträgen. Einen Auftrag habe ich als Christ von Christus. Das heißt, ich habe als Christ zu leben individuell. Ich habe als Christ in der Gemeinde Jesu Christi zu leben, dort meinen Dienst zu verrichten. Jeder Christ hat eine Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Und wenn Sie nur Konsument sind in der Gemeinde Jesu Christi, dann ist etwas verkehrt. Sie müssen zum Handeln kommen, zum Dienst kommen, zum Beitragen kommen. Irgendwo in der Gemeinde Jesu haben Sie einen Platz. Sie müssen nicht nur passiv sein und aufnehmen. Sie müssen beitragen. Sie müssen gebraucht werden für den Aufbau von anderen. So hat es Gott eingerichtet. Aber darüber hinaus haben wir auch der Welt gegenüber einen Auftrag. Wir sollen in die Welt hineinwirken. Als Christ habe ich da den Auftrag, ein Zeugnis weiterzugeben vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi, von der Möglichkeit der Erneuerung einer innerlichen Beziehung zwischen Mensch und Gott. Davon habe ich Zeugnis abzulegen. Aber dieser Gesamtauftrag, individuell in der Gemeinde, der Welt gegenüber, diesen Auftrag habe ich als Christ. Das ist der eine Auftrag, den ich habe. Den kann man so zusammenfassen als einen christlichen Auftrag. Ich habe aber schon vorher einen anderen Auftrag bekommen, ob ich es weiß oder nicht. Und das ist das Thema unseres Wochenendes. Ich habe als Mensch einen Auftrag, ob ich Christ bin oder nicht. Jeder unbekehrte Mensch ist Gott verantwortlich und hat einen Auftrag, Gott gegenüber. Nicht nur für seine Seele, dass er an Christus glauben soll, sondern als Mensch steht er in einer Linie seit Adam und hat in dieser Welt einen irdischen Auftrag der Schöpfung gegenüber. Diesen Auftrag haben wir nicht erst von Christus bekommen. Den haben wir von Christus, aber nicht erst dann. Den haben wir bekommen in 1. Mose 1. Weil ich Mensch bin, habe ich diesen Auftrag geerbt. Weil ich Christ bin, habe ich einen neuen Auftrag bekommen. Aber ich habe diese zwei Aufträge bekommen. Um etwas jetzt vorwegzunehmen, gleich an dieser Stelle kann ich vielleicht sagen, klärend und erklärend. An dieser Stelle scheint mir, wird der Fehler gemacht bei den Theologen, die ich zitierte am Anfang, oder bei den Leuten, die Probleme haben. Ich habe Lausanne zitiert zum Beispiel und anderes. Man spricht immer wieder so, als wäre alles, was Christen zu tun haben, zusammengefasst, oder wäre würde geschehen innerhalb der Beziehung zu Jesus Christus. Und man würde dieses alles zusammenfassen mit Evangelisation und Gemeinde. Und dann, weil man aber irgendwie weiß, ja, es muss aber doch noch mehr geschehen als nur reine Evangelisation, bekehre dich, ja, komm zu Jesus Christus. Man ahnt, wir müssen doch irgendwie etwas über den Beruf noch sagen, ja, und über Luft- und Umweltverschmutzung und über Politik, wir müssen doch an, aber warum, ja, jetzt fragt man sich, ja, wie können wir das unterbringen? Und dann sagt man, weil man nur an einen Auftrag denkt, ja, das gehört wahrscheinlich auch zur Evangelisation. Deshalb kommt einer zu diesem Wort. Evangelisieren heißt nicht nur dies, sondern heißt auch das. Der Fehler wird aber darin gemacht, und der andere sagt, nein, das ist nicht Evangelisieren. Er sieht dann klarer, ja. Er sagt, nein, Evangelisieren ist Evangelium verkünden. Aber kann man diesen dann fragen, was machen Sie denn mit dem Rest des Lebens? Ja, das ist ja auch, kann auch nicht antworten so richtig, ja. Er nimmt das andere einfach für selbstverständlich. Aber beide Leute, die jetzt miteinander Streit haben, oder diskutieren besser gesagt, in einem guten Sinne oft, beide Leute machen denselben Ausgangsfehler, nämlich, dass sie nur von einem Auftrag sprechen. Und jetzt fragt sich nur, was gehört zu diesem Auftrag und was nicht, ja. Wenn wir von der Heiligen Schrift her, von der Perspektive der Heiligen Schrift denken, dann löst sich dieses Problem, indem wir zuerst einmal von zwei Aufträgen sprechen. Von einem Auftrag, und dies tun auch einige Theologen, ich will sie dann gleich nennen, wenigstens einen. Es hilft uns, wenn wir uns selbst verstehen, erstens als Menschen, zweitens als Christen. Wir sind immer Menschen, aber wir sind nicht immer Christen. Wir waren eine ganze Zeit lang Mensch, bevor wir Christen wurden, ja? Ich bin 12 Jahre zum Beispiel nur Mensch gewesen und kein Christ. Und dann wurde ich Christ und war zweierlei. Ich war Mensch und Christ. Und dann habe ich den zweiten Auftrag bekommen. Aber als Mensch hatte ich schon einen Auftrag. Und den habe ich von 1. Mose 1 her. Und den anderen habe ich über Jesus Christus bekommen. Und deshalb haben wir zwei Aufgaben der Welt gegenüber. Eine einfach aufzubauen und zu bewahren und so weiter. Und die andere, das ist die Rettungsbotschaft weiterzugeben, in Wort und in Tat, auch in der Nächstenliebe und so weiter. Die Methodik ist oft dieselbe in beiden Feldern, ja? Mit Wort und mit Tat, Liebe, Heiligkeit und so weiter. Die lässt sich auf alles anwenden. Also zweierlei Aufträge. Ich komme jetzt zu einem dritten Abschnitt, zu der Identifizierung des Auftrages. Ich will ihn jetzt näher identifizieren. Zunächst einmal wollen wir sprechen über die Bezeichnung. Wie nennen wir dieses Kind? Und zweitens will ich sprechen von dem Auftrag, wie er im Alten Testament formuliert wird. Und drittens, wie der Auftrag im Neuen Testament formuliert wird. Also, über die Bezeichnung jetzt etwas, wenn wir versuchen, diesen Auftrag zu identifizieren. Wie soll die Aufgabe bezeichnet werden? Oft spricht man von sozialem Engagement oder sozialer Tätigkeit. Aber diese Bezeichnung, dieses Auftrages ist zu eng, diese Bezeichnung. Warum? Sozial ist ein Wort, das wir auf Menschen beziehen. Und unser Auftrag hat nicht nur den Menschen zum Gegenstand. Was wollen wir denn mit der Ökologie machen, ja? Umweltverantwortung. Da müssen wir einen neuen Auftrag haben. Aber im Grunde gehört das alles zur Schöpfung, ja? Also soziales Engagement, obwohl das sehr stark im Vordergrund für einige steht, ist ein ungenügender Ausdruck, um diese Aufgabe zu erfassen und darüber etwas sagen zu können. Andere würden von einem Kulturauftrag sprechen. Das ist schon viel besser. Aber Kulturauftrag ist auch noch nicht ganz genügend. Denn Kultur bedeutet bauen bzw. aufbauen. Könnte sich auf materielle oder auf die materielle Schöpfung beziehen, auch auf die geistige Schöpfung, Erziehung, Ästhetik und so weiter. Schon. Aber eben nur die aufbauende Seite genügt nicht. Denn wir haben seit dem Sündenfall nicht nur den ursprünglichen Auftrag, wir haben nach dem Sündenfall etwas einen neuen Aspekt in unserer Aufgabe der Schöpfung gegenüber. Vor dem Sündenfall sollte Adam bauen, pflegen, das stimmt. Aber damals gab es noch nicht etwas Negatives. Das war alles positiv, ja? Ja, bewahren, da hat er wahrscheinlich versagt, könnten wir vielleicht sagen. Nach dem Sündenfall hat der Mensch der Schöpfung gegenüber auch einen Korrekturauftrag. Wenn Gott sagt, dein Acker soll Disteln tragen und Dornen, dann heißt das nicht, dass der Mensch jetzt einfach das hinnehmen soll. Ja? Denn jetzt nimmt er Gott zum Beispiel. Gott wirkt diesen Dingen auch entgegen. Er selbst hat gesagt, es soll Tod in die Welt hineinkommen. Es soll Krankheit in die Welt hineinkommen. Es soll jetzt ein Riss durch die Welt gehen. Das hat Gott verfügt. Das Gesetz des Zerfalls hat er eingeführt in die Schöpfung. Aber das heißt nicht, dass die Welt jetzt vergeht, denn Gott selbst wirkt diesem Gesetz entgegen. Wenn er das Gesetz des Aufbaus pflegt und diese zwei in Spannung hält, ja? Er hält das Wasser zurück, heißt es in der Schrift, damit es keine Flut gibt. Dann mal lässt er den Damm durchbrechen, da gibt es Zerstörung. Aber nur in dem Maße, wie er es will. Und wir folgen seinem Beispiel. Und wir sagen Nein zur Krankheit und werden Ärzte und brauchen Medizin. Ja? Wir pflegen unsere Gesundheit. Wir sagen Nein zum kaputten Wagen und nehmen ihn zur Reparatur, beziehungsweise nehmen selbst Handwerk zur Hand und arbeiten damit. Wir arbeiten dem entgegen, aber wissen, dass Gott die Hand im Spiel hat und er wird schon wissen, wie weit er das zulassen darf. Also Kulturauftrag genügt auch nicht ganz. Da ist mir eine Hilfe gewesen in einem Gespräch mit Professor Dr. Braun, Harald Braun, der zurzeit in Europa weilt. Er ist Pfarrer der reformierten Kirche in Klosters in der Schweiz. Er war jahrelang und ist offiziell immer noch Professor von Trinity Theological Divinity School in der Nähe von Chicago. Ich besuchte ihn und brachte ihm meine Problematik. Ich würde mit diesem Thema mich befassen. Wie nennt man diese Sache jetzt? Und dann sagte er, ich meine, die beste Formulierung ist Schöpfungsauftrag. Und nachdem ich mich damit befasst habe, bin ich einig, mir scheint, das ist die beste Formulierung. Das heißt, unser Auftrag der Schöpfung gegenüber. Wie wollen wir das aber jetzt etwas näher beschreiben? Was ist das, wenn wir einen Auftrag der Schöpfung gegenüber haben? Paulus sagt einmal in 1. Timotheus 6, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, wörtlich Bedeckung, dann lasst uns zufrieden sein. Das heißt, wenn man darüber reflektiert, Paulus durch den Heiligen Geist offenbart uns, zeigt uns, was der Mensch zum Leben braucht. Denn wenn der Mensch zufrieden sein soll, dann wird es wohl so sein, dass er dann leben darf. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann dürfen wir zufrieden sein, dann können wir weiterleben. Mit anderen Worten, wir brauchen im Grunde nur Nahrung und Bedeckung. Ich habe in der Schule noch gelernt, aber das ist, weil ich aus kälteren Zonen komme, ich komme nicht aus der Äquatorzone, und Sie auch nicht. Ich habe gelernt, der Mensch braucht dreierlei zum Leben. Nahrung, Obdach und Kleidung. Aber Paulus fasst die zwei, Obdach und Kleidung, zusammen und nennt sie Bedeckung. Ob ich eine Decke dort habe oder eine Decke aus Woll und ich schlafe darunter oder ich habe einen Mantel aus Woll oder aus Stoff, ich habe Bedeckung. Ich bin also geschützt vor dem, das mein Leben wegnehmen könnte. Ich muss eine Mauer um mich haben, einen Schutzwall. Ich muss bedeckt sein, ich muss geschützt sein vor der Gefahr der Wegnahme von Leben. Das andere ist die andere Seite. Ich muss Zufuhr von Lebensmitteln haben. Ich muss Kräfte bekommen, Nahrung haben. Nun lebe ich aber nicht nur im Körper, ich bin ja materiell und ich bin geistlich. Ich brauche also Nahrung für den Körper, ich brauche Nahrung für den Geist. Ich bin als Mensch ästhetisch geschaffen. Ich brauche also nicht nur etwas zum Essen, ich brauche die musischen Künste. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stirbt etwas bei mir. Ja, ich brauche Musik. Ich brauche für die Augen die richtige Kombination von Farben und Formen. Ich brauche hier Nahrung. Und wenn es nicht da ist, dann stirbt etwas. Auf der anderen Seite brauche ich Schutz. Ich brauche Schutz für den Körper in Form von Medizin oder Kleidung oder Bedeckung. Das sind alles Formen von Bedeckung oder Schutz. Ich brauche dieses aber auch im geistlichen Gebiet. Ich brauche also überall Bewahrung. Paulus sagt, haben wir Nahrung und Bedeckung, dann sollen wir zufrieden sein. Übrigens, diese zwei Aufgaben waren die Aufgaben eines Hirten Israel. Ein Hirt hatte die Schafe auf die Weide zu führen und hatte die Schafe zu bewahren vor dem Wolf und den Bären. Er hatte sie also zu schützen. Wenn Jesus unser Hirt ist, dann schaut er nach unserem Leben, nach diesen zwei Aspekten, positiv und negativ. Und wenn es in der Gemeinde Hirten gibt, dann ist das ihre Aufgabe. Und wenn Sie und ich Hirten voneinander sein sollen, wie die Bibel es auch lehrt, in einem begrenzten Maße, dann soll ich Sie nähren und Sie schützen und bewahren. Das sind meine Aufgaben als Christen auch. Und das ist meine Aufgabe der Schöpfung gegenüber. Ich soll Sie nähren, aufbauen, dass ihr geben, was ihr hilft, vorwärts zu kommen. Und ich soll sie bewahren, dass sie nicht untergeht. Und jetzt werde ich mich fragen müssen, jetzt habe ich einen Baum vor mir, soll er bewahrt bleiben, nur vor Krankheit oder auch vor abgehaut werden? Der andere sagt, ich bin Schreiner, ich möchte hier auch einen Stuhl machen und einen Tisch und einen Kleiderschrank. Und ich sage, nein, der bleibt stehen. Wir sind beide Christen, wer hat recht, ja? Jetzt müssen wir diskutieren, überlegen, was wäre jetzt im Rahmen des Ganzen weise für diesen Baum? Soll dieser Baum stehen bleiben, so wie er ist? Oder bleibt Schöpfung auch bewahrt, wenn er umgeformt wird und aus ihm ein Stück Möbel geschaffen wird? Dies sind Überlegungen, das ist ein ganz kleines Beispiel. Aber dies überlegen wir, wenn wir mit der Schöpfung umgehen. Wie, in welchem Maße bleibt sie, wie sie ist, in welchem Maße forme ich sie um? Sie bleibt Schöpfung, aber sie wird jetzt neu gebraucht. Warum? Weil das Endziel in allem, was ich tue, nicht die Bewahrung des Baumes ist, sondern die Verherrlichung des Schöpfers des Baumes. Ja? Und wenn ich etwas schaffe, ich bin ja im Bilde Gottes geschaffen. Wenn ich jetzt Schöpfer werde, dann bringe ich Ehre zu Gott, ja? Und wenn ich sage, Herr, ich habe hier einen Stuhl gemacht, nur einen Tisch, und ich bin noch künstlerisch begabt und habe noch einige Verzierungen angebracht, ist nicht nur kahles Möbel, dann darf man sich darüber freuen. Und wer es sieht, sollte nicht nur mir Anerkennung geben. Übrigens, ich kann das nicht machen. Aber er sollte den Schöpfer er sollte ihm danken und sollte sich freuen daran, dass so etwas möglich ist. Und so hat der Schöpfer Freude daran. Der Mensch soll also die Schöpfung pflegen und entwickeln. Er soll sie bewahren vor Schaden. Dieses bezieht sich nun auf die materielle sowohl als auf die geistige Schöpfung. Dieser Auftrag hat also zwei Gebiete. Er hat ein materielles Gebiet und ein geistiges Gebiet. Darauf will ich dann noch bald zu sprechen kommen. Zuerst nun die nähere Identifizierung des Auftrages im Alten Testament. Hier will ich aus 1. Mose 1 einige Verse lesen, Verse 26 bis 30. Gott sagte, 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Getier und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Der Erste, der hier gesprochen hat, nachdem es Mensch gab, war Gott. Die Sprache hat also der Mensch von ihm. Und das erste Wort, das Gott zu den Menschen sagt, ist nicht fordernd, sondern gebend. Er gibt ihm Leben, segnet ihn. Segen ist Spenden von Leben in Form von Wort. Oder wenn es gegenständlich ist, dann in Form von Regen und Nahrung und so weiter. Das sind Lebensmittel. Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, übrigens Plural, segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sagte, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs auf der Fläche der ganzen Erde gegeben, auch alle Bäume, an denen Früchte sind, die Samen tragen, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und für alles Getier der Erde und für alles Gewürm auf der Erde, das lebende Seele in sich hat, ist alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Was steht hier geschrieben in Bezug auf unser Thema, auf den Auftrag der Schöpfung gegenüber? Erstens, der Mensch ist in diese Schöpfungswelt, in diese geschaffene Welt hineingestellt. Er ist hier nicht hineingeschleudert. Es ist nicht Zufall, dass er da ist. Es ist absichtlich so, der Mensch ist nicht außerhalb dieser Welt, er ist in diese Welt gestellt. Hier ist sein Lebensraum. Zweitens, der Mensch soll hier das sein, was er ist. Ein Bild von Gott. Er ist ein Bild von Gott und soll also ein Bild von Gott sein. Er soll Gott in dieser Welt darstellen, vertreten. Drittens, er soll fruchtbar sein. Er wird sich also auf diesem Gebiet Kenntnisse zu verschaffen haben. Viertens, der Mensch soll sich verteilen. Er soll nicht nur an einem Ort sich aufhalten. Er soll sich über die ganze Erde verbreiten. Jeder Teil der Erde darf also exploriert werden. Fünftens, er soll herrschen über die Tierwelt. Das heißt, er bestimmt. Er soll nach dem Wohl der Tierwelt schauen. Ich glaube, es war Toynbee, der gesagt hat, den Christen ist vorzuwerfen, dass wir in unserer Misere sind. Die Bibel des Christen sagt, der Mensch soll über die Natur herrschen. Weil er eine falsche Definition von Herrschen hat, hat er nur noch eine falsche Auffassung von der Bibel und von dem Auftrag des Christen und von der Verantwortung für unsere Misere. Und hinzu kommt, dass er als Geschichtler nicht die Geschichte kennt. Toynbee war einer der hervorragendsten Geschichtler der angelsächsischen Welt. Aber er kennt nicht die Geschichte der Heiligen Schrift, wenigstens berücksichtigt sie nicht. Die Bibel sagt, es war nicht immer so und die Menschen, die Christen, sind nicht verantwortlich für die Misere. Denn was Gott damals sagte, war vor dem Sündenfall und war ein positives Zeichen. Das Herrschen stand im positiven Zeichen. Übrigens, wenn Gott sagt, herrsche über die Tierwelt, dann setzt dieses voraus, dass der Mensch die Tierwelt kennen muss. Er wird also Wissenschaft betreiben müssen, Zoologie betreiben müssen. Sechstens. Das Pflanzengewächs ist ihm zur Nahrung gegeben und er darf es gebrauchen. Er wird sich auch hier Kenntnisse verschaffen müssen. Und letztens, der Auftrag gilt dem Manne sowohl als der Frau, beziehungsweise genauer der Frau sowohl als dem Mann. Nächste Stelle, 1. Mose 2, Verse 5 und dann 8 bis 15. Vers 5. Bevor irgendein Strauch des Feldes war und bevor irgendein Kraut des Feldes gesprosst hatte, denn der Herr Gott hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde. Es gab auch keinen Menschen, den Boden zu bebauen. Damals stieg aber eine Flut auf von der Erde und tränkte die ganze Fläche des Bodens. Vers 8. Und der Herr Gott hatte einen Garten Eden gepflanzt, gen Osten. Und sie setzten den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Der Mensch wird also in Raum hineingestellt. Und der Herr Gott ließ sprossen vom Boden jeden Baum nach Aussehen begehrenswert, Ästhetik. Man darf sich freuen an der Natur, an der Vegetation. Nach Aussehen begehrenswert und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von Eden, oder besser vielleicht innerhalb von Eden, kam ein Strom hervor, den Garten zu tränken. Und von dort, das heißt von Eden ebenfalls, teilte der Strom sich und wurde zu vier Hauptflüssen. Der Name des einen war Pison. Er war der, der das ganze Land Havila umzog, wo es Gold gab. Interessant, dass Gott an Gold interessiert ist, ja? Und das Gold jenes Landes war gut, Qualität, Wertschätzung. Dort war auch die Perle und der Onyxstein. Der Name des zweiten Stroms war Gihon. Er war der, der das ganze Land Kusch umzog. Der Name des dritten Stroms war Hideke oder Tigris. Er war der, der gegen Osten von Assur ging. Der vierte Strom war der Euphrat. Und der Herr Gott nahm den Menschen und ließ ihn in dem Garten Eden, ihn zu bedienen und zu bewahren. Hier haben wir wieder einiges. Das Land soll bebaut werden. Und der Mensch beginnt im Garten Eden. Er bleibt nicht im Garten Eden, aber dort fängt er an, dort wird er hingestellt. Aber es war nicht so gedacht, dass er im Garten Eden bleiben sollte, denn er sollte sich ja über die ganze Erde verteilen, verbreiten. Das heißt, er sollte über die Grenzen von Eden hinausgehen. Wahrscheinlich haben wir uns das so zu denken, dass Eden zunächst ein Übungsplatz ist. Gott selbst legt hier einen Garten an, gibt also Adam schon einen Anschauungsunterricht oder ein fertiges Modell. So kann die Welt werden. Jetzt mach den Rest der Erde so, wie dieses ist. Ja? Das scheint mir das Bild zu sein, das wir hier haben. Dort fängt er an. Dieses bewahrt er zunächst, pflegt er und dann soll er aus dem Rest auch so einen Garten machen. Das Land soll er also bebauen. Zweitens, er darf Freude haben an der Vegetation. Das heißt, seine ästhetischen Fähigkeiten werden genährt und dürfen entwickelt werden. Drittens, es gibt Bergbau. Wenn es heißt, dort war Gold, dann muss dieses Gold gewonnen werden. Das setzt Bergbau voraus. Wenn es gutes Gold ist, dann setzt das Metallverarbeitung voraus. Da sehen wir schon angedeutet, in einem kurzen Satz, was alles sich Gott vorstellt über die Arbeit eines Menschen, den er geschaffen hat. Alles vor dem Sündenfall. Viertens, dass Gott von Gold und Perle spricht, zeigt, dass er Interesse an Schönheit hat. Das heißt, der Mensch soll nicht nur schwitzen und arbeiten, sondern er soll sich Zeit nehmen, die Musen sollen gepflegt werden, er darf sich freuen an der Schönheit des Goldes, an der Schönheit einer Perle. Er hat offenbar auch an die Frau Eva gedacht, ja. Offenbar durfte sie es auch tragen. Er soll also auch bewahren und betreuen, das heißt pflegen. Und sechstens, hieraus geht hervor, dass die Arbeit als solche nicht erst mit dem Sündenfall kommt. Arbeit ist keine Strafe. Vermehrte Arbeit, begleitet von Energieverlust, ist Strafe. Aber nicht die Arbeit selbst. Sie ist etwas Gutes. Arbeit ist gut. Ein Christ kann also die Arbeit für den Herrn tun. Es gibt allerdings einige Kriterien, die kann ich hier schon nennen. Wenn ein Christ arbeitet, muss er sich fragen, ist diese Arbeit gottwidrig oder nicht? Denn nicht jede Arbeit ist von Gott. Er muss sich fragen, ist sie schädlich für die Sache Gottes oder nicht? Fördert sie seine Sache? Und fördert sie die Schöpfung letztendlich oder zerstöre ich hier Schöpfung? Dies finde ich sehr wesentlich, auch für die Technik. Jesus Christus selbst lebt in dieser Sphäre bis er 30 Jahre alt ist. Das heißt, er lebt das Leben eines Arbeitenden. Dieser Auftrag wird nach dem Sündenfall nicht widerrufen. Das heißt, er bleibt. Auch nachdem der Mensch Sünder ist, bleibt der Auftrag. Und die Generationen nachher haben diesen Auftrag geerbt. Zum Schluss einige andere Hinweise aus dem Alten Testament, Andeutungen an diesen Auftrag. Wenn zum Beispiel Kain fragt, bin ich denn meines Bruders Hüter? Liegt die Antwort auf der Hand, ist selbstverständlich. Wenn Gott das in unserem Wort in der Bibel hat festhalten lassen, dann heißt das für uns, die Antwort lautet, ja, du bist deines Bruders Hüter. Gerade an der Stelle hat er versagt. Das heißt also, wir werden in besonderem Maße Acht geben aufeinander und den Nächsten schützen und bewahren und ihn nähren, das heißt ihn pflegen. Ferner gibt es überall, ich greife nur einiges heraus, Psalm 94, Vers 20, sehr interessant auch für unsere Tage, hat ein korrupter Richterstuhl Gemeinschaft mit dir, ein Gebet, einer, der aufgrund von Satzung Unglück schafft? Mit anderen Worten, kann ich mir das vorstellen, dass wenn ein Richter seine Position ausnutzt, um Böses anzurichten, dass du dann positiv darüber urteilst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Er kämpft hier mit der Ungerechtigkeit im Lande. Und auch wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben also dagegen anzugehen. Und da, dies wäre vielleicht, könnten wir sagen, politische Verantwortung, ist eine Vorstufe, aber es ist eine gewisse Verantwortung. Wir haben dazu zu schauen, dass Gerechtigkeit im Land geschieht. Das lehren uns auch die Propheten, die immer wieder die soziale Ungerechtigkeit strafen. Besonders Amos, der fährt dagegen los. Nun, ich muss das andere dann bis zum Morgen aufheben. Und da können wir zu einer Abrundung kommen. Nämlich, wenn wir im Neuen Testament diesem Auftrag nachgehen. Und da will ich ganz besonders auf Matthäus 5 zu sprechen kommen. Und gleichzeitig einige Texte klären, die missbraucht werden und auch von Evangelikalen so gedeutet werden, dass unser Auftrag zu diesseitig aussieht. So ist es nun nicht. Wir müssen nie vergessen, der Hauptauftrag bleibt der Ankündigung der Versöhnungsmöglichkeit. Das ist der Hauptauftrag. Denn die Erde bleibt nicht ewiglich, sie geht unter. Und es geht darum, Menschen herauszurufen aus dieser untergehenden Welt. Also der zweite Auftrag, das ist der bei weitem der wichtigste. Aber damit wir wissen, wo wir dran sind, müssen wir auch einmal von diesem sprechen. Vielen Dank.